Ich sage immer so, Haus zeichnen kann eigentlich jeder. Der Trick an der Sache ist, dass es so klein wird, dass es auch bezahlbar bleibt.
Okay.
Herzlich willkommen zu Hausbautipps mit Flo vom Bauherrenforum, dem Podcast für alle zukünftigen Bauherren.
Ja, hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hausbautipps. Ich bin Flo vom Bauherrenforum und für die heutige Interview-Episode habe ich mich mal nicht mit einem Bauherrn oder einer Bauherrin ausgetauscht, sondern ich habe mich mal mit einem Planer, mit einem Hausplaner zusammengesetzt, der wirklich sehr, sehr viele Planungen jedes Jahr macht und mit ihm mal wirklich so durchgesprochen, was denn wirklich in der Planung zu beachten ist. Und da sind ein paar wirklich super Tipps dabei, die ihr oder die euch bei eurer Hausplanung wirklich helfen werden. So ein paar Fehler, die häufig gemacht werden, die ihr direkt vermeiden könnt. Und ich würde sagen, wir springen einfach direkt ins Interview. Ich habe es zwei geteilt und der zweite Part kommt dann nächstes Mal. Da haben wir dann noch ein bisschen andere Themen besprochen. Aber hier ist jetzt erstmal der Planungspart und ich bin danach nochmal kurz da.
Fangen wir vielleicht einfach mit der Frage an, was darf denn in modernen Häusern nicht fehlen, planungstechnisch zurzeit?
Also das Wichtigste in meinen Augen ist eigentlich die Ausrichtung. Also viele Kunden kommen zu mir und haben entweder schon ein Grundstück gekauft oder haben ein Grundstück in Aussicht, was ja heutzutage eh schon das Schwierigste beim Hausbauen ist. Und wenn die Grundstücke haben und zeigen mir die Grundstücke, und ich begutachte die, man kann das ja übers Internet dann auch angucken, wie ist die Höhenlage, gibt es ein Gefälle im Grundstück etc. Und die meisten Leute achten gar nicht auf die Ausrichtung des Grundstücks. Das heißt, auf welcher Himmelsrichtung ist die Zufahrtssituation? Wie kann ich das Haus im Grundstück platzieren, sodass sich dann halt auch noch eine schöne Terrassen- oder Gartensituation ergibt? Mhm. Da ernte ich meistens große Augen, wenn man darüber spricht, naja, man könnte ja dann den Zugang hier oder da machen, weil anders wird es nicht gut funktionieren. Mhm. Und dann liegt die Stirn oftmals in Falten. Okay. Und man sagt, oh, stimmt, da haben wir uns noch gar keine Gedanken drüber gemacht.
Okay.
Also das ist, finde ich, schon eins der wichtigsten Punkte. Mhm. Wenngleich es natürlich heutzutage schwierig ist bei Grundstücken, so auszuselektieren, weil einfach die Möglichkeit
nicht
begrenzt
so viel
ist.
Da ist, ne?
Ganz genau. Aber die Ausrichtung des Grundstücks ist schon sehr, sehr, sehr wichtig.
Okay. Und wenn wir dann über die Ausrichtung sprechen, was ist dann ideal oder wie sollte man dann planen, damit es ideal
ist? Also am idealsten ist es eigentlich, die Zufahrtssituation im Norden zu haben. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt mir mein Grundstück vorstelle, dann ist im Norden des Grundstücks die Straße. Mhm. Das heißt, ich kann Zufahrtssituation für die Garage vom Norden her machen und vor allem, ich kann die Haustüre im Norden planen und das Ganze mittig im Haus platzieren. Die meisten Leute lachen auch immer, wenn ich das sage, aber eine Hausplanung dreht sich hauptsächlich um die Haustüre und die Treppe.
Okay.
Das sind die beiden wichtigsten Elemente in der Hausplanung. Klingt komisch, ist aber tatsächlich so.
Ja.
Diese beiden Faktoren beeinflussen den Plan so extrem wie sonst kein anderer Faktor, weil alles andere kann man sich irgendwie drehen oder verändern oder verschieben. Haustür und Treppe sind elementar. Und wenn ich die Haustüre in der Mitte des Hauses als Mittellinie fast schon als Trenner einfügen kann und die Treppe in der Nähe der Haustüre platzieren kann, kann ich die Planung drumherum sehr, sehr schön ausgestalten.
Okay.
Das ist auch so einer der wichtigsten Punkte.
Okay, weil man dann wenig Platzverlust hat oder was ermöglicht das einem dann?
Ganz genau, es ist effizient zu planen. Also man muss sich vorstellen, Flurfläche möchte man immer so klein halten wie möglich, weil ein Flur ist einfach nur dazu da, Räume zu begehen. Der soll jetzt auch nicht extrem klein sein, weil das dann auch nicht einladend ist, aber er soll halt nicht überschwänglich groß sein. Wenn ich jetzt eine Situation von Osten oder Westen her habe, wird der Flur im Regelfall, je nach Form des Hauses natürlich auch, aber im Regelfall habe ich halt mehr Flurfläche. Und ich einem Kunden sage, okay, was ist dir lieber? Möchtest du 7 Quadratmeter mehr im Wohnbereich haben oder 7 Quadratmeter mehr im Flurbereich haben?
Ja, ist klar.
Klar, was er lieber haben möchte. Ne? Und deswegen, also von der Planungsseite her, ist es halt am effizientesten. Mhm. Wobei auch Ost- und Westzugänge funktionieren. Also auch da findet man immer eine schöne Lösung. Bei meinen beiden Häusern, die ich gebaut habe, war das erste Haus war mit Nordzugang ideal gelöst. Mein jetziges Haus, was ich letztes Jahr gebaut habe, hat einen Ostzugang.
Mhm.
Auch okay. Naja, es ist alles zu planen, also wir kriegen alles irgendwie hin. Aber am einfachsten ist es natürlich mit Nordzugang.
Okay. Und weil du es jetzt gerade angesprochen hast bezüglich der Treppe,
ja,
sehr wichtiges Bauteil und auch ein sehr großes Bauteil, dass ja die Architektur wirklich mitbestimmt innen. Ne?
Ja.
Was ist denn da so die ideale Ausrichtung? Also ist es eher besser, eigentlich eine gerade Treppe zu haben oder ist es eher besser gewendelt oder was ist so der...
Also da muss man natürlich auch wieder ein bisschen weiter ausholen. Also viele Kunden, vor allem in der jetzigen Zeit, finden halt geradläufige Treppen sehr schön. Ich hatte gestern zum Beispiel Leute hier, die wollten halt eine schöne große Galerie mit haben und die kriege ich halt mit einer geraden Treppe von der Optik her einfach schöner hin. Prinzipiell kann man sagen, egal ob jetzt geradläufig, viertelgewendelt oder halbgewendelt oder auch eine Podesttreppe, man kriegt immer eine gute Lösung hin. Am Platz effizientesten, jetzt sind wir wieder bei diesem Thema, sind tatsächlich dann halb- oder viertelgewendelte Treppen. Die kann ich speziell jetzt auch, wenn ich einen Nordzugang habe, kann ich mit solchen Treppen halt effizienter planen. Ich muss ja bei einer geradläufigen Treppe immer mit ein bisschen mehr Flurfläche im Obergeschoss rechnen. Das muss aber auch nicht schlecht sein, weil dadurch eben oftmals halt auch die gewünschte Galerie entsteht.
Okay, weil ich dann oben einen weiteren Bereich habe, da wo die Treppe quasi...
Genau, also ich halbiere halt meistens, wenn man sagt geradläufige Treppe, man halbiert mit der Treppe eigentlich das Haus in zwei Teile. Und viele Leute finden es halt toll, dass man auf der einen Seite der Treppen die beiden Kinderzimmer hat, abgeschlossen, und auf der anderen Seite von mir aus Schlafzimmer, Ankleide, Badezimmer mit einem Durchgang. Das finden halt momentan die Leute ganz, ganz toll. Und deswegen kommt das halt relativ oft vor
in der Planung. Verstehe. Ja, was macht denn dann wirklich einen guten oder einen optimalen, den gibt es wahrscheinlich nicht, aber was macht einen intelligenten Grundriss aus?
Effizienz. In erster Linie in meinen Augen Effizienz. Das heißt, ich muss die Vorstellung der Kunden erfassen. Also wenn ein Kunde zu mir kommt, dann vergehen da einige Stunden, die ich mir da Zeit nehme, dass mir der Kunde vermitteln kann, was er sich denn vorstellt. Ich sage immer so, Haus zeichnen kann eigentlich jeder. Der Trick an der Sache ist, dass es so klein wird, dass es auch bezahlbar bleibt.
Okay.
Weil man kann, wenn die Größe keine Rolle spielt, kriege ich alle Räume unter, die ich haben möchte. Aber natürlich ist das Ganze auch immer eine Budgetfrage. Das ist ja ganz, ganz entscheidend im Hausbau. Weil jeder hat irgendwo ein Budget im Kopf, wo er sagt, so viel soll das Ganze kosten oder darf das Ganze kosten, und daran müssen wir uns orientieren. Und deswegen ist eben die Frage, was möchte er haben? Welche Räume sind ihm wichtig? Und ich versuche halt dann immer so diese persönliche Schiene auch aufzumachen. Ich sage, was steckt denn dahinter? Warum möchtest du ein 30 Quadratmeter Esszimmer?
Ja.
Ich hatte jetzt einen Kunden, der sagt, ja, wir haben halt einen selbstgemachten Tisch vom Schreiner und das Ding hat ausgezogen 3,50 Meter mal 1,20 Meter. Der benötigt Platz.
Das ist so.
und das sind halt eben die Dinge. Also ich muss halt darauf eingehen, auf die Vorstellungen und Wünsche des Kunden, und dann das Ganze halt mit dem Budget übereinbringen. Und dann ist einfach immer wieder die Effizienz der entscheidende Faktor, weil ich muss versuchen, die Räume so klein wie möglich zu machen, aber trotzdem noch gut nutzbar. Weil, wie gesagt, größer geht immer, aber größer ist halt auch immer teurer.
Okay. Und was ist dann so die Formel für einen effizienten Raum? Also so 3x4 Meter habe ich, glaube ich, mal gehört, damit man wirklich Betten und sowas auch stellen kann, wie man will, oder Schränke. Aber gibt es da irgendwie...
Es ist nicht so verkehrt, das ist schon richtig. Es kommt natürlich immer auf den jeweiligen Raum drauf an. Also jetzt bei einem Schlafzimmer 3x4 Meter, jo, unterschreibe ich, das ist super. Weil ich brauche, ein Bett wird architektonisch betrachtet mit 2x2 Meter.
Ja.
Des Weiteren betrachtet man 75 Zentimeter links und rechts und vor dem Bett als Bewegungsfläche. Deswegen ist man da ziemlich nah dran mit den Angaben.
Ja.
Eine Ankleide zum Beispiel. Ganz anderes Thema. Ja. Ich sage, meine Ankleide wird bei mir nicht in Quadratmetern gemessen, sondern in Laufmeter Schrankwand. Weil wenn ich frage, Ankleide, ja, die meisten ja. Dann frage ich, wie viel Laufmeter Schrankwand müssen wir unterbringen? Weil Ankleiden natürlich in schlauchiger Form effizienter sind. Weil den Raum zwischen zwei Schränken, den nutze ich nicht, da bewege ich mich dazwischen. Aber wie gesagt, ich kann ihn nicht effizient nutzen.
Ja.
Und deswegen... pauschal für Wohnräume, Kinderzimmer, Schlafzimmer ist so ein vernünftiges Längenbreitenverhältnis tatsächlich. Nicht ganz quadratisch, aber ein schönes Rechteck, weil schlauchige Räume halt immer schwierig zu möblieren sind.
Okay. Und für den Wohn-Essbereich ist ja eigentlich zurzeit nur dieses Thema offen.
Richtig, ja.
Gibt es da irgendwie Dinge, dass, weiß ich nicht, sich auch ein 40 oder 30 Quadratmeter Wohn-Essbereich sich schon anfühlt wie... 50 oder 60?
Es ist genau der Aspekt, wie du gesagt hast. Also ein offener Bereich, also Küche, Essen, Wohnen, alles offen, ist halt immer ein bisschen flexibler und effizienter zu nutzen. Weil eine Wand, die benötigt erstmal Platz, und eine Wand schränkt halt doch ein. Ne? Also eine Wand ist immer so ein Abschluss des Ganzen. Natürlich wirkt jetzt Küche, Essen, Wohnen mit zum Beispiel 30 Quadratmetern, das ist jetzt nicht übertrieben groß. Das ist so, meiner Meinung nach, so wirklich der unterste Bereich, wo man sagt, okay, das kann funktionieren, muss aber alles offen sein, damit es auch wirklich für den Kunden dann auch noch gut funktioniert.
Okay.
Wenn ich diese drei Räume jetzt abtrennen würde, wäre jeder Raum für sich zu klein. Also ich müsste, wenn ich alles abtrenne, eher wahrscheinlich dann bei 35 oder gar 40 Quadratmetern rechnen. Okay. Das heißt, durch die offene Bauform kann ich mit weniger Quadratmeter mehr erreichen. Mhm. Einfach fürs Gefühl. Ne? Das ist eine sehr subjektive Sache.
Ja.
Aber das Raumgefühl ist halt einfach besser, wenn alles offen ist. Und hier würde ich immer sagen, so ab 40 Quadratmeter ist es gut gelöst.
Mhm.
Und alles, was mehr ist, ist Bonus. Okay. 50 Quadratmeter sind so bei Häusern mit ca. 150, 160 Quadratmeter Gesamtfläche, sind so circa 50 Quadratmeter für Küche, Essen, Wohnen eingeplant.
Okay. Ja, irgendwann bestimmt sich ja wahrscheinlich auch so ein bisschen durch, wie viele Räume brauche ich oben, also richtig. Kinderzimmer. Na, dadurch habe ich halt unten dann eine gewisse Fläche, die ich brauche. Mal zum Thema, wo man Baukosten vielleicht ein bisschen sparen kann. Bauen ist relativ teuer geworden in den letzten Jahren auch speziell. Ne? Allein auch die Grundstückspreise sind nochmal deutlich gestiegen.
Ja.
Was kann man denn tun, um vielleicht auch gestalt- oder planerisch ein bisschen wirklich, wie du sagst, effizient planen, ist das ja eine. Aber wo kann man denn wirklich speziell Kosten sparen?
Also es ist tatsächlich in der Planung beginnt das Ganze. Mhm. Es ist jetzt bei modernen Bauten gang und gäbe mit Erkern und Rücksprüngen etc. Also dass das Ganze in dieser Kubenbauform halt auch mit vielen Versätzen geplant wird. Das kostet halt alles mehr, weil es einfach mehr Aufwand bedeutet. Das heißt, wenn ich kosteneffizient planen möchte, plane ich sinnvollerweise rechteckig. Länge mal Breite, Wände übereinander, keine Vor- oder Rücksprünge.
Mhm.
Das ist schon mal der erste Part. Das zweite ist das Dach. Beim Dach sind auch ganz, ganz deutliche Preisunterschiede.
Mhm.
Ich kann jetzt mal sagen, ein Satteldach oder ein Pultdach, die halten sich in etwa die Waage und sind so die günstigsten Varianten. Ein Walmdach, was auch sehr beliebt ist momentan, muss man aber auch schon mit deutlichen Mehrkosten rechnen. Ich sage jetzt mal, bleiben wir mal bei dem 150, 160 Quadratmeter Haus. Da rechnen wir schnell über 8.000 Euro Mehrkosten.
Okay.
Flachdach, bei uns in Niederbayern Gott sei Dank nicht das Thema, weil es sowieso nirgends genehmigt wird. Aber ein Flachdach ist halt von den Kosten ja dann nochmal deutlich höher anzusiedeln. Mhm. Einfach wegen der Abdichtung.
Ja.
Ich muss hier fast vom 3- bis 4-fachen Preis vom normalen Dach ausgehen.
Okay. Und
deswegen erledigt sich das Thema dann auch meistens sehr, sehr schnell.
Okay. Ja.
Genau, und ansonsten beim Ausbau des Ganzen ist es tatsächlich so, dass wir in der heutigen Zeit nicht mehr diese Riesenmöglichkeiten haben. Also so dieser Muskelpfand, den man einsetzen kann, also alles, was ich selbst machen kann. Und
ja.
Ich meine aber mit selbst machen, wirklich selbst machen, nicht irgendjemanden beauftragen damit, weil dann kostet es wieder Geld. Aber wenn ich sage, ich bin selbst Schreiner und ich kann Böden legen und ich kann Türen setzen, dann kann ich da natürlich Geld sparen, wenn ich mir das selber alles mache.
Mhm.
Den Weg zu gehen und sagen, nee, ich suche mir jetzt selbst einen Handwerker und lasse das dann darüber laufen, da sehe ich nicht das Geld. Also auch aus eigener Erfahrung. Wie gesagt, ich habe selbst zweimal gebaut und auch im letzten Jahr das gemerkt, dass in der heutigen Zeit da nicht mehr das Geld drin ist.
Mhm.
Deswegen im Vornherein einfach gucken, die Planung effizient zu gestalten und halt auch bei der Ausstattung, benötige ich das wirklich oder kann ich vielleicht auch darauf verzichten? Es gibt ja, auch wenn das Haus gleich ist, von den Kosten her einen deutlichen Unterschied in der Ausstattung auch wieder.
Ne? Absolut.
Also da kann man ja auch zum Spinnen anfangen, sage ich jetzt mal, und halt richtig viel Geld ausgeben. Aber man muss sich immer die Frage stellen, ist es mir das wert oder benötige ich das wirklich? Und das ist eigentlich der vernünftigste Ansatz.
Mhm.
Wobei abschließend in meinen Augen das Effizienteste zum Geld sparen ist einfach die Hausgröße anzupassen.
Mhm.
Weil hier ist am effizientesten Geld gespart.
Mhm.
Einfach sich überlegen, wie groß benötige ich diesen Raum? Was möchte ich in diesem Raum machen?
Mhm.
Wie groß muss der dann unbedingt sein?
Ja.
Und da ist einfach das Effizienteste ein Geld sparen. Weil dann kann ich mir in der Ausstattung vielleicht auch das ein oder andere Zückerli noch mehr leisten.
Mhm. Okay, also das ist ja wirklich der größte Faktor eigentlich von der Planung her. Was sind denn noch so Punkte, wo man jetzt vielleicht als Bauherr erstmal bei der Planung, wenn man sich jetzt selber mal hinsetzt und sich vielleicht so überlegt, welche Räume brauche ich denn und so weiter, was sind denn so Dinge, wo man nicht dran denkt? Machen wir mal deine Top 3.
Meine Top 3 sind, die Top 1 ist die Treppe.
Ja.
Treppe, also die meisten Kunden haben ja Ideen und die kritzeln entweder was auf dem Papier oder man kann sich Freeware im Internet laden und da ein bisschen rumplanen. Es gibt ja die tollsten Sachen heutzutage, finde ich auch super.
Ja.
Es unterstützt auch mich, damit ich verstehe, was sich der Kunde vorstellt. Und wenn Treppen gezeichnet werden, muss ich immer schmunzeln.
Ja.
Weil eine Treppe im Regelfall, also wenn man die dann real mal bauen würde und die dann ausprobieren würde, wird keiner hochkommen,
okay.
Die viel zu klein sind.
Okay.
Also Treppe wird immer als das Übel angenommen, das von unten nach oben führt. und die werden meistens zu klein geplant, mit viel zu wenig Platz. Und dadurch habe ich dann den schwarzen Peter, dass ich sagen muss, naja, das ist ja ein schöner Entwurf, den er euch überlegt hat, aber so funktioniert es jetzt leider nicht, weil die Treppe halt doppelt so viel Platz benötigt. Okay. Also Treppe ist wirklich so mein Top-1-Favorit.
Okay.
Das nächste ist, kommt gleich hinter der Treppe, ist kein großer Unterschied, Wandstärken. Mhm. Die meisten Leute zeichnen, sinnvollerweise würde ich ja auch so machen, einfach nur Striche.
Ja.
Ne? Die zeichnen ein Haus mit Strichen, die zeichnen Wände mit Strichen und aber auf kariertem Papier.
Ja.
Ne? Und jeder kann da messen und ein Karofeld hat, hat einen halben Zentimeter. Ne? Das weiß jeder. Und dann zeichnen die auf dem Karofeld und dann auch die Wände in Strichen. Und wenn ich das Ganze in mein Zeichenprogramm übernehme mit Wandstärken, dann sieht die Realität gleich ganz, ganz anders aus.
Anders, ja.
Und das ist auch so, wo ich sage, vielleicht einen kleinen Gedanken verschwenden. Ich weiß, es ist deutlich aufwendiger, so einen Entwurf mit Wandstärke zu zeichnen. Aber es kommt halt dem einfach sehr, sehr viel näher. Weil man hat hier durch Wandstärken, wir rechnen pauschal ungefähr 20%, was die an Fläche verloren geht. Ne?
Okay.
Wenn ich jetzt sage, ich habe ein 11x9 Meter Haus, 99 Quadratmeter Grundfläche und dafür muss ich aber wirklich circa 20%, je nachdem wie viele Wände drin sind, muss ich halt abziehen. Und dann merkt man erstmal, was das an Quadratmeter sind, was durch Wände verloren geht.
Ja.
Das ist so wirklich, also gleich nach der Treppe das nächste, wo ich sage, okay, ja, wir haben eine Strichzeichnung. Und dann relativiere ich das aber auch direkt gleich mit dem Grund, sage ich, ja, wir müssen das natürlich so betrachten, wir brauchen hier mehr Platz, weil die Wand ja auch noch einen Platz braucht. Und das dritte ist eigentlich ein statisches Thema. Aber da möchte ich keinen Vorwurf machen, denn Statik, man muss sich halt damit befassen. Und meistens werden halt Dinge dann gezeichnet, die statisch so jetzt nicht hundertprozentig zu realisieren sind. Aber das sehe ich jetzt nicht so dramatisch. Aber es wird
das wäre jetzt zum Beispiel so ein riesiger Wohn-Essbereich ohne Stützbalken oder sowas.
Genau, und oben drüber hat man aber natürlich Wände von einem Kinderzimmer oder so. Und ich habe halt eine gewaltige Last, die von oben nach unten kommt. Und wenn man dann sagt, naja, wir werden aber hier eine Stütze benötigen oder wir machen hier vielleicht ein Stückchen Wand, damit wir die Last abtragen, da wird halt nicht dran gedacht.
Ja.
Aber das wird auch immer so schlimm gesehen, eine Stütze oder ein Wandstück. Ich würde das als Stilelement sehen. Ne? Man kann so toll arbeiten. Ich habe bei mir zu Hause zum Beispiel sichtbare Stahlunterzüge. Die habe ich nicht verkleiden lassen. Ich habe gesagt, nee, die werden anthrazit lackiert. Gibt einen schönen Kontrast zu meiner Holzküche und zu der weißen Küche. Also weiß mit Holz und der Stahl. Super.
Ja.
Also einfach aus diesen Dingen, die da kommen, Stilelemente machen, arbeiten mit dem Ganzen. Nicht sagen, oh, doofe Stütze.
Ja.
Man kann wirklich mit jedem was Tolles zaubern. Man muss nur ein bisschen Kreativität mit reinbringen.
Ja, das muss man, glaube ich, ziemlich oft beim Hausbau. Ne?
Grundvoraussetzung.
Grundvoraussetzung.
Also Kreativität beim Hausbau ist das Allerwichtigste.
Mhm.
Fenster. Ja. Thema Fenster. Also Fensterplanung. Da scheiden sich die Geister, sage ich immer. Ne, wenn man mit offenen Augen mal durch Wohngebiete fährt, man guckt sich so manche Häuser an, ich als vermeintlicher Profi sehe dann nämlich, oh, das Fenster stimmt aber nicht überein, das ist aus der Flucht oder die Größen sind unterschiedlich, denke ich mir immer, warum? Ne, das kann man lösen, das kriegt man immer irgendwie hin. Es ist manchmal halt einfach ein bisschen mehr Aufwand oder man muss, wie ich eben gesagt habe, einfach die Kreativität ein bisschen spielen lassen. Man sagt, okay, wie löse ich dieses Thema jetzt, damit es außen aber auch noch super aussieht. Es wird ein Haus immer von innen nach außen geplant. Das ist klar. Ne?
Ja.
Ich habe meine Räume innen und entsprechend außen gestalte ich das danach.
Ja.
Es ist aber kein Ausschlussfaktor, dass ich sage, es ist jetzt innen toll, aber außen darf es aussehen.
Ja, genau. Also, eigentlich nicht. Ne?
Nee, gar nicht. Aber es ist halt, wie gesagt, man benötigt manchmal einfach den dritten, vierten oder auch den fünften Ansatz, wo man sagt, und jetzt sieht es auch außen toll aus und ich bin innen genau da, wo ich hin möchte.
Okay. Vielleicht noch ein anderes Thema bei der Planung der Technikraum.
Ja.
Wenn man, also ich bin ja eigentlich großer Keller-Fan, ne? Und wenn möglich, den Technikraum natürlich in den Keller zu planen, dann hat man damit, glaube ich, kein Thema.
Ja.
Wenn man jetzt aber ohne Keller baut, weil es preislich vielleicht einfach nicht mehr machbar ist, wie sollte man denn mit dem Technikraum umgehen? Also was sind da so die Regeln, Schallschutzwände, sollte man da... Irgendwie, wie sollte man den in der Planung beachten?
Also auf alle Fälle nicht zu stiefmütterlich behandeln.
Ja.
Das ist immer so meine Empfehlung, weil die meisten, jetzt bin ich wieder bei den eigenen Entwürfen der Kunden, dann ist der Technikraum so ein kleines Pfützelchen im Eck, der kaum erkennbar ist als das, was er sein sollte. Ein Technikraum, auch den kann ich mit ein bisschen Liebe, ein bisschen Kreativität auch gut gestalten. Wichtig ist einfach, ich benötige eine gewisse Grundfläche. Ich sage, mein Technikraum wird ja meistens, wenn man jetzt mit Bodenplatte arbeitet, wird der mit dem Hauswirtschaftsraum kombiniert. Das heißt, ich habe zum einen die Haustechnik in diesem Raum, zum anderen habe ich Waschmaschine, Trockner in dem Raum. Ich kann einen Wäscheständer aufstellen und die Wäsche trocknen in dem Raum. Und dafür benötigt er halt Platz. Also ich sage mal so, ab 8 Quadratmeter macht das Ganze schon Sinn. Ja. Also darunter, ja, je nach Situation, aber unter 8 Quadratmeter mache ich keine Technikräume. Mhm. Ich gehe sogar den anderen Weg. Ich gehe meistens auf 10 bis 12 Quadratmeter im Technik-Hauswirtschaftsraum. Ja. Einfach nur deswegen auch. Wie gesagt, wenn wir das Ganze im Erdgeschoss haben, wir haben keinen Keller. Und so kann ich im Technik-Hauswirtschaftsraum auch nochmal einen zusätzlichen Schrank unterbringen, wo ich dann Winterklamotten während des Sommers reinhängen kann oder andersrum. Wie gesagt, man findet da viele Möglichkeiten. Der Technikraum an sich, ich brauche halt viel Wandfläche. Also jetzt keine Technikräume mit zwei Fenstern und zwei Türen am besten Plan, weil dann gehen irgendwann die Wände aus. Mhm. Dann kann ich meine Technik nicht anbringen. Ansonsten, die Technik in den heutigen Häusern, die ist kaum wahrnehmbar. Also da ist es nicht nötig, dass man irgendwelche Schallschutzwände oder Decken verbaut, auch keine speziellen Türen. Also ich habe in den Technikraum eine ganz normale Innentüre, so wie in alle anderen Räume auch. Aber wie gesagt, ich muss halt darauf achten, dass der Raum auch gut nutzbar ist.
Okay.
Einfach, ne, die Technik benötigt ihren Platz. Man möchte ja auch, dass es warm wird im Haus, also von daher hat es auch eine Daseinsberechtigung. Aber wie gesagt, einfach mit Fenstern, ein bisschen geizen, weil ein Fenster reicht im Regelfall vollkommen in den Technikraum. Und wenn es von der Außenansicht erforderlich ist, kann ich ja noch ein zweites kleines mit reinnehmen. Aber einfach gucken, dass ich halt die Wandfläche habe.
Ja, das war das Interview zum Thema Planung. Ich glaube, da waren ganz, ganz viele Punkte dabei, die man beachten kann. Vor allem die Punkte, die halt immer so ein bisschen falsch gemacht werden. Ich finde es hier sehr interessant, dass der Planer wirklich die Treppe in den Fokus stellt, ne? Dass man da wirklich guckt, das Haus um die Treppe herum plant, weil, wie er sagt, die Treppe wird halt oft stiefmütterlich behandelt und eher so als notwendiges Übel, aber man muss sie als zentrales Element im Haus begreifen und dann kann es wirklich sehr, sehr gut funktionieren, ne? Dann kann man da deutlich effizienter und cleverer planen und der größte Punkt, wie man halt wirklich sparen kann, ohne Qualitätsverlust zu haben, ist, wenn man effizienter plant und das Haus dadurch kleiner machen kann. Und hier vielleicht nochmal einfach als Erinnerung, jeder Quadratmeter Haus kostet ja um die 2000 Euro. Ne? Das heißt, bei 5 Quadratmetern gespart sind es 10.000 Euro. Dafür könnt ihr wirklich schon wieder, also keiner muss auf Qualität eigentlich verzichten. Ne? Das heißt, ich würde auf jeden Fall schauen, dass ihr die Planung, dass ihr da euch genügend Zeit nehmt. Das ist auch was, was wir in dem Podcast und mit Bauherren immer wieder hören. Das ist einfach, wenn man sich Zeit für die Planung nimmt, dann kommt auch wirklich was Besseres raus. Ne? Und lasst mich gerne mal wissen, wie ihr das Ganze seht, wie ihr vor allem die Treppe angepackt habt bei euch. Schreibt uns gerne einen Kommentar oder schaut mal im Bauherrenforum auf Facebook vorbei. Da können wir sowas immer gerne diskutieren. Und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid.